Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Das Rasengeflüster ist zurück aus der Winterpause. Schönen guten Tag an Sebastian Schuppan. Schön, dich wiederzuhören, Sebastian.
Grüß dich, Jens, mein Lieber. An alle nochmal ein schönes neues Jahr, obwohl sagt man es noch, ist verjährt, ne?
Nee, ich glaube, aber ich habe jetzt wieder gelernt, man darf das so lange sagen, bis man jemanden zum ersten Mal dann sieht oder hört, darf man das sagen. Also okay. Du kannst auch am 12. Dezember, wenn wir uns da zum ersten Mal gehört hätten, mir ein schönes Jahr wünschen. Ist ja jetzt nicht der Fall, aber wenn du am 12. September zum Beispiel deinen Steuerberater das erste Mal siehst oder hörst, kannst du dem noch ein schönes neues Jahr wünschen.
Okay, dann wünsche ich allen ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.
Ja, dem schließe ich mich an. Gesundheit ist ganz wichtig. Genießen wir das Leben. Wir wollten ganz anders anfangen, aber Sebastian, ich würde sagen, die Ereignisse des gestrigen Abends beschäftigen uns beide so sehr, dass wir darüber zu Beginn sprechen sollten. Mensch, einer der größten Basketballspieler aller Zeiten ist nicht mehr unter uns. Und ganz ehrlich, als ich die Meldung zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, gibt's doch gar nicht, kann nicht sein. Der war da letzte Woche noch beim Basketball in L.A. So, was soll denn da, wie soll denn der jetzt tot sein? Und dann hat sich's natürlich bestätigt. Kobe Bryant gestern Abend bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Welche Gedanken schossen dir denn als erstes durch den Kopf, als du das gehört hast?
Du warst der Erste, der mir geschrieben hat. Ich hatte mit meiner Frau hier am Esstisch gesessen und hatten beide das Handy gerade nicht an der Hand, die auch eine Zeit davor nicht. So, von daher warst du der Erste und dann bin ich direkt auf Social Media gegangen, weil ich habe erst gar nicht glauben konnte, wie das passiert sein soll und was da passiert sein soll. Und ja, habe natürlich sofort auch als Familienvater an die Familie gedacht und tragischerweise ist ja auch noch eine seiner Töchter mit an Bord gewesen, die 13-Jährige. Und ja, hinterlässt jetzt drei weitere Kinder und die Mutter. Und das ist absolut herzzerreißend. Also viel zu jung. Beide natürlich, die Tochter noch extremer. Er war gerade dabei, sich den Weg nach der Karriere zu bahnen und hat das schon sehr gut gemacht, war immer noch sehr präsent. Und ja, das ist einfach nur herzzerreißend und absolut erschütternd. Ich weiß gar nicht so recht, was ich dazu sagen soll, weil es mich echt immer noch sprachlos hinterlässt, wenn ich viel drüber nachdenke. Und ja, das ist einfach schlimm, ganz schlimm.
Ja, einer der größten Basketballer der USA, eine Lakers-Legende, sein Leben lang nur für die LA Lakers gespielt, 5 Meisterschaften mit den Lakers geholt, 2-mal Olympiasieger geworden. Und du hast es gesagt, ja, wirklich einer der größten aller Zeiten. Und das Verrückte, das Skurrile ist ja, dass ihn LeBron James am Samstag, also in der Nacht zum Sonntag, dann in dieser Punkterangliste überholt hat. Kobe war der Dritter und LeBron James hat ihn dann überholt, hat tolle Worte nach dem Spiel gesprochen über Kobe Bryant, also LeBron James, hat gesagt, er wäre die große Inspiration, hat immer zu Kobe aufgeschaut und es ist natürlich für ihn eine absolute Ehre, ihn jetzt überholt zu haben. Wie gesagt, Kobe Bryant saß letzte Woche noch beim Basketball, hat da LeBron James zugeschaut. Und ja, ich kann es wirklich nicht fassen, weil ich ja auch so ein bisschen sozialisiert wurde mit dem Basketball. Natürlich sind wir hier in Deutschland alle mit Dirk Nowitzki sozialisiert worden, aber Kobe Bryant und früher natürlich auch noch Michael Jordan, das waren Heroen und den hat man wirklich super gerne zugeschaut. Black Mamba, an dem konnte man sich auch immer ein bisschen reiben an seiner Art des Spiels. Wahnsinn. Und also, wie gesagt, ich war echt geschockt. Gab es ganz unterschiedliche Meldungen zu diesem Absturz und so weiter. Und war wohl neblig, als der Hubschrauber da gestern aufgestiegen ist. Aber Kobe Bryant ist häufig mit dem Hubschrauber unterwegs gewesen. Gestern dann leider zum letzten Mal.
Auch sein also, letzter wie gesagt, Tweet, wie ich gerade hier lese.
Auch sein letzter Tweet für LeBron James.
Genau.
No?
Much respect, my also, brother.
Das lässt mich sehr, sehr traurig zurück und man muss wirklich, um das begreifen zu können, dann auch so ein bisschen gestern mal die Atmosphäre auffassen. Du und ich, wir haben ja so ein bisschen auch den Anfang der NBA-Spiele gestern mitgenommen. Wir haben uns dann auch noch ein bisschen geschrieben, zum Beispiel bei den Denver Nuggets, die da gestern gespielt haben. Da wurde dann sofort eine Schweigeminute eingelegt für LeBron James. Und da gab es herzzerreißende Szenen. Also da haben die Kommentatoren geweint. Also das zeigt einfach, was das wirklich für eine Legende ist, die da gestern von uns gegangen ist.
Ja, und was für einen Stellenwert nicht nur für Basketball, sondern überhaupt für US-Sport hatte und wie viele Leute sich an dem hochgezogen haben, wie viele Leute seine Einstellung, die ja wirklich unfassbar, absoluter Wettbewerbsmensch und hat sich niemals aufgegeben, hat so viele in so vielen ausweglosen Situationen gesteckt und hat sich da rausgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und also es ist einfach unendlich traurig.
Ja, die Lakers spielen jetzt am Mittwoch früh, ausgerechnet gegen die Clippers. Okay. Ich glaube, da wird ganz Los Angeles der Legende gedenken. Das wird, glaube ich, herzergreifend werden. Ja. Also für alle, die es da mit dem Sport in den USA haben. Und es ist ja nicht nur der Sport, das merkt man. Also Schauspieler, Politiker, Musiker, alle haben da gestern ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.
Also ich kann es noch nicht so richtig fassen. Das kam auch so wirklich, ich meine, es kommt immer aus dem Nichts, so eine Nachricht, das ist ja klar. Aber ja, das macht es trotzdem nicht einfacher, das damit umzugehen.
Sebastian hat es so schön gesagt, genießen wir das Leben jeden Tag aufs Neue und all die Probleme oder die Dinge, die wir jetzt besprechen, das wissen wir natürlich, das ist gegen diese wirklich tragische Meldung um Kobe Bryant nichts. Aber wir kommen jetzt zum Fußball und Sebastian, die Bundesliga beschäftigt uns zu Beginn. Da hat am Samstag RB Leipzig in Frankfurt verloren, 0-2. Damit ist die Meisterschaft wieder so richtig offen. RB Leipzig hätte natürlich mit einem weiteren Sieg auch den Abstand auf die Bayern halten können. Da sind es jetzt nur noch ein Punkt, weil die Bayern ja auch gewonnen haben. Und danach hat Julian Nagelsmann sein Team heftig kritisiert. Hat gesagt, ja, okay, man muss mehr tun, wenn man halt die Gipfelspitze erreichen will. Man kann natürlich auch erstmal stehen bleiben und den Ausblick genießen. Aber so würde das aktuell nicht reichen. Hat die Trainingswoche kritisiert. Im Oktober hat er ja das ähnlich auch schon mal gemacht. Da hat er gesagt, wir sind noch keine Spitzenmannschaft. Danach hat seine Mannschaft so richtig gerockt. Gab es keine Niederlage in 9 Spielen, 8 Siege. Glaubst du, das ist alles Kalkül und glaubst du, das ist richtig, was er macht? Weil ich habe gestern mit jemandem diskutiert, habe ich gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das bei mir, wenn ich Spieler wäre, immer so gut ankäme, wenn ich ständig kritisiert werde, in der Öffentlichkeit vor allem.
Naja, ich denke, er kennt die Mannschaft natürlich jetzt schon ziemlich gut, aber trotzdem ist er erst ein halbes Jahr da und wird auch noch versuchen herauszufinden, wie er die Mannschaft am besten kitzeln kann. Und ich denke, er hat sich darüber bestimmt ein bisschen Gedanken gemacht und hat halt jetzt mal den Weg gewählt und wir werden sehen. Ich meine, das kann natürlich dazu führen, dass die Truppe sich angestachelt fühlt, aber das kann natürlich auch dazu führen, wie du gerade gesagt hast, dass sie ihr das Empfinden hat, dass das ein bisschen nervt nach einer Niederlage jetzt, dass man da gleich so den Finger in die Wunde legen will. Aber ich finde, er hat recht, wenn er das sagt. Er ist ja immer jemand, der forsche Ziele rausgibt und der ja auch letztes Jahr mit Hoffenheim ja immer forsche Ziele hatte, immer gesagt hat, wir wollen das Maximum erreichen. Und ich finde das ehrlich gesagt erfrischend und ich glaube, er hat ein bisschen recht. Wenn du dieses Gehen reinkriegen willst, was zum Beispiel die Bayern haben, dann musst du von dir selbst immer das Größte und das Höchste fordern und sonst wirst du nie auf Dauer immer um die Meisterschaft mitspielen können. Und ich glaube, das will er einfach nur versuchen einzuimpfen und will gegensteuern gegen jemanden, der jetzt zum Beispiel sagen würde, ja gut, wir hätten jetzt 4-5 Punkte Vorsprung, jetzt haben wir halt mal verloren. Ja, nee, das kann eben schon entscheidend sein, weil das direkte Duell ist in München, das weiß er selbst, das wird nicht leicht. Und von daher sind das alles Punkte, die man dann natürlich in gewisser Weise leichtfertig verloren hat, obwohl in Frankfurt ist nichts leicht, das ist auch klar, ne? Da mussten die Bayern auch mit 0 Punkten wieder abreisen. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass sie da gegen irgendwelche Thekenfußballer gespielt haben. So von daher muss man das einordnen. Aber ich finde, er hat mit der Grundeinstellung schon recht, weil er will, da soll ja was entstehen in Leipzig. Ne? Das soll ja jetzt noch nicht mit dem Champions-League-Einzug und der Qualifikation jetzt für die Endrunde, das soll ja damit noch nicht zu Ende sein. So von daher kann man da sicherlich schon noch dran arbeiten, glaube ich.
Mhm. Jetzt gab es auch wieder Berichte, dass die Star-Friseur, der auch schon in der letzten Saison für einen Wirbel gesorgt hatte, der bei Schalke war, bei Dortmund war, der soll jetzt wohl auch bei Leipzig gewesen sein. Die haben aber alle den gleichen Friseur. Also der kommt dann, wird dann eingeflogen, macht dann ein paar schöne Instagram-Bilder. Da heißt es, Nagelsmann hätte davon nichts gewusst. Aber ich frage mich, naja, der guckt ja am nächsten Morgen dann dir ins Gesicht und sagt, Mensch, du hattest die Haare gestern noch anders schön. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der komplett naiv ist und das nicht mitbekommen hat. Vor allen Dingen in so einem Hotel, du hast doch dann meistens eine Etage und wenn da Rambazamba ist, kriegt man das dann schon mit. Aber meine Frage ist vor allem, lenkt denn ein Friseurbesuch, wenn der vor allem noch ins Hotel kommt, dann einen Tag vorm Spiel ab? Also bist du dann nicht mehr mit der Taktik beschäftigt und weißt du dann nicht mehr, wer dein Gegenspieler ist, weil du die Haare geschnitten bekommen hast?
Also ich frage mich natürlich, man muss sich ja einerseits fragen, muss das sein? Man hätte natürlich auch Tage vorher Zeit gehabt, eventuell zum Friseur zu gehen. Das ist klar. Ich weiß jetzt nicht, wie beschäftigt dieser Mann
aber
ist.
Aber die wollen ja nur zu dem einen.
Ja, das ist und ja die Frage.
Und da machen sie
genau
offenbar einen Teamtermin.
Ja, wahrscheinlich. Aber den hätte man ja vielleicht auch, vielleicht ist der auch so beschäftigt gewesen, dass der gesagt hat, hey, ich kann diese Woche nur Freitagabend. Und wenn ihr dann im Hotel seid, ja gut, dann komme ich halt ins Hotel. Also das weiß ich
vielleicht
jetzt nicht.
Vielleicht gibt es da auch einen Rabatt.
Vielleicht gibt es da auch einen Mengenrabatt, obwohl ich glaube, dass das wahrscheinlich eines der kleineren Probleme sein würde.
Okay.
Aber gut. Ich meine, normalerweise, Mann, ey, was, ich will gar nicht wissen, was einige Spieler da auf dem Zimmer alles machen. Da gibt es wahrscheinlich deutlich schlimmere Sachen, als sich die Haare schneiden zu lassen. So, von daher, da kann man ja auch sagen, viele spielen Karten zum Beispiel oder, keine Ahnung, zocken irgendwas, haben eine Konsole mit oder so. Da kann man ja schon fast sagen, dass das schlimmer ist, als einfach nur 20 Minuten still zu sitzen und sich die Haare schneiden zu lassen. Also, ich will da jetzt kein großes Ding draus machen und das ist mir auch wirklich irgendwie zu doof, das Thema, aber ja. Einerseits kann man sich natürlich fragen, muss das sein an dem Tag, wenn die Woche doch so viele Tage hat, die noch weiter vom Spiel entfernt sind. Andererseits ist das doch ja die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also
würde ich auch sagen. Also ganz ehrlich, also ich kann über Friseurbesuche seit ein paar Jahren nicht mehr mitreden, weil bei mir das Ganze überschaubar ist. Aber früher hat mich das jetzt nicht so abgelenkt. Das sind ja 20, 30 Minuten. Vielleicht kriegst du noch eine Armmassage oder eine Kopfmassage und dann ist das Ganze erledigt und dann quatschst du ein bisschen, machst ein Bild. Ich glaube, das ist jetzt auch durch die ganzen sozialen Medien vor allem aufgebauscht worden. Was denkst du, was früher die Fußballer gemacht haben? Die sind am Abend vor dem Spiel auch nochmal ausgebüxt und haben nochmal irgendwo ein Bierchen getrunken. Das geht heute natürlich alles nicht mehr, ist mir schon ganz klar. Aber ich weiß immer nicht. Natürlich ist das dann ein Thema und wird als Grund dargelegt. Aber wenn sie gewonnen hätten, dann hätten sie gesagt, okay, sie hatten die Haare schön und haben sich besonders rausgeputzt für Eintracht Frankfurt. Also man kann das, glaube ich, auch immer drehen und wenden, wie man will.
Mhm. Ja, sehe ich auch so.
Ja, genau. Was hältst du von Dani Olmo, der Verpflichtung? Da hat sich ja RB, das heißt so zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten lassen. Ich habe den Jungspanier letztes Jahr mal gesehen, Test Dynamo Dresden gegen Dynamo Zagreb. Da hat er eine Halbzeit gespielt. Ansätze seines großen Talents waren auch da erkennbar. Und in Kroatien, ja, war er der überragende Spieler. Was sagst du zu ihm?
Also ich glaube, dass das mal wieder eine passige Verpflichtung für RB ist, hochtalentiert. Das haben sie schon mehrfach bewiesen, dass sie das Talent dann auch rauskitzeln können. Da gab es wirklich nur wenige Beispiele, wie jetzt zum Beispiel Rebic, wo man das irgendwie versäumt hat oder wo es einem aus irgendwelchen Gründen nicht gepasst hat. Und von daher finde ich das absolut folgerichtig, da soll der nächste Schritt gegangen werden. Und das kannst du natürlich bei der Qualität, die jetzt schon im Kader ist, dann nur mit absoluten Top-Talenten machen, wenn du diesen Weg mit jungen Spielern weitergehen willst. Und von daher empfinde ich das als sehr konsequent, das so zu machen.
Hm. Und Leipzig jetzt natürlich mit den Wochen der Wahrheit. Jetzt am Wochenende das Topspiel, Erster gegen Dritter, also Leipzig gegen Gladbach. Eine Woche später dann das Spiel bei den Bayern. Entscheidet sich da so ein bisschen auch, ja, oder vorentscheidet sich die Meisterschaft da?
Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich meine, kommt natürlich ein bisschen auf die Ergebnisse drauf an. Keine Ahnung, wenn sie beide verlieren, dann ist natürlich jetzt, dann wäre es natürlich echt ein mieser Start in die Rückrunde. Aber davon gehe ich aktuell nicht aus. Ich glaube auch nicht, dass ein verlorenes Auswärtsspiel jetzt dazu führen wird, dass die jetzt vergessen haben, was die stark gemacht hat. Also ich denke, da schätze ich auch Julian Nagelsmann als zu gut ein, dass sie da jetzt irgendwie, ja, großartig wanken werden. So, von daher ist man aber natürlich trotzdem gespannt, weil in den letzten Wochen und Monaten lief es sehr, sehr rund und Torfabrik und die Spiele wurden alle sehr souverän gewonnen. Und jetzt, ja, jetzt gab es eben mal einen kleinen Dämpfer und dann ist es immer interessant zu sehen, wie so eine Truppe, die ja immer noch trotzdem sehr, sehr jung ist, damit umgeht. Und ja, jetzt spüren sie natürlich schon mal den Atem so ein bisschen der Bayern und
ja. Ich glaube, den spüren sie mehr als nur so ein bisschen. Ja, also ich glaube, den spüren sie ordentlich. Also da ist wirklich ihnen schon im Genick.
Ja, ja, klar, der ist im Genick und das ist ja auch sehr, sehr gewollt von den Bayern so. Und da sind ja schon manche Mannschaften dran. Wie soll ich sagen, dran gescheitert,
zerbrochen. Ja, und letztes Jahr so Borussia Dortmund.
Genau. Und ja, wir werden sehen. Ich bin echt gespannt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch wieder wissen, worum es geht und dass sie da jetzt Gladbach zu Hause schon schlagen können und werden, glaube ich. In München ist eine ganz andere Sache. Da haben wir ja dann nochmal den nächsten Podcast schon wieder, wo wir drüber sprechen können. Und jetzt gucken wir erstmal, wie sie das mit Gladbach machen, aber zu Hause. Da machen sie mir schon immer einen sehr stabilen Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Und da fällt es mir jetzt auch gerade schwer, auch wenn Gladbach natürlich jetzt auch wieder eine gute Reaktion auf die erste Niederlage gezeigt hat. Da fällt es mir schwer jetzt zu glauben, dass sie da nochmal stolpern.
Ich glaube, der Leipziger Marco Rose denkt sich trotzdem was aus. Also kampflos wird er sich dort nicht geschlagen geben. Das Hinspiel ging ja verloren, aber ich glaube schon, dass er tüfteln wird in dieser Woche. Und dann sind wir natürlich gespannt, ob Olmo dann spielen wird gegen Gladbach. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Du hast die Bayern angesprochen. Das war sehr überzeugend. 5-0 gegen Schalke die Woche zuvor. Eine starke zweite Halbzeit gegen Hertha BSC. 4-0. Defensiv sehr stark. Und die sind gut in Fahrt gekommen im Jahr 2020, die Bayern. Also ähnlich wie in der letzten Saison, wo sie auch eine bockstarke Rückrunde hingelegt haben.
Ja, also das nötigt mir jetzt auch mittlerweile echt großen Respekt ab. Nicht der Ergebnisse wegen, sondern also auf einigen Positionen haben sie wirklich aus dem letzten Loch gepfiffen, ne? Also vor allen Dingen vor der Winterpause und jetzt ja teilweise immer noch haben sie mit gesperrten Spielern zu kämpfen gehabt und Verletzten natürlich. Jetzt kommen anscheinend so langsam ein paar Spieler wieder. Ich glaube, Hernandez hat jetzt wieder trainiert und Kimmich ist wieder spielberechtigt gewesen und ja, das tut natürlich gut, aber da muss man trotzdem, auch wenn das die Bayern sind und wenn die einen starken Kader haben, das muss man trotzdem sagen, wie sie das gemacht haben, das ist schon stark, also wie sie da jetzt auch den Druck immer oben gehalten haben und natürlich auch mit ein bisschen Glück dann vor Weihnachten die Spiele mit Zirkzee, dann das ist sicherlich auch nicht so selbstverständlich, dass da so ein junger Kerl dann zweimal das 1-0 schießt, aber wie gesagt, das ist schon stark und da bin ich dann auch wirklich sehr gespannt zu sehen, wenn dann alle wiederkommen, wie sich das dann auch löst, weil in so einer Mannschaft ist das ja immer so eine Sache, in so Notsituationen, da schweißt das sehr eng zusammen und wenn die Jungs, die da gespielt haben, dann wieder raus müssen teilweise, dann ist der Moderator mal wieder gefragt, der Moderator Hansi Flick und das wird dann spannend zu sehen sein, was dann auch zum Beispiel mit Davis Alaba passiert, wenn Alaba vielleicht wieder Hernandez weichen muss oder anderen Spielern, die dann doch eher zu Hause sind. Und da bin ich echt gespannt, wie einige Situationen da aufgeklärt werden.
Ich habe eine Frage an dich, Sebastian. Ja, bitte. Jubelt man gegen seinen Ex-Verein? Also ich bin da immer hin und her gerissen. Na klar, der Respekt sagt, man macht es nicht, vor allen Dingen, wenn man eine sehr intensive Beziehung zu seinem Ex-Verein gehabt hatte. Auf der anderen Seite sage ich mir, wenn einer wie Goretzka jetzt nicht wie Lewandowski jedes Spiel ein Tor macht, dann kann der sich doch über das Tor auch freuen, selbst wenn es gegen seinen Ex-Verein gewesen ist und er ja auch den nötigen Respekt dann entgegenbringt und ja, das dann auch nochmal anschließend gesagt hat, wenn er jetzt ausgerastet wäre und einen Zaun geklettert wäre, dann hätte ich gesagt, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe gestern so einen Tweet gelesen, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Man knutscht sich ja trotzdem mit seiner Frau in einem Raum vielleicht rum, auch wenn die Ex-Freundin da ist oder lässt das ja dann auch nicht sein. Also was hast du da für eine Einstellung?
Also ich glaube, wenn es jetzt das erste Spiel oder vielleicht sogar noch das zweite ist, dann fände ich es auch ein bisschen unangebracht, das zu machen, weil man hat für den Club davor, also je nachdem, wie natürlich die Konstellation war, wir reden jetzt gerade über den Fall, man hat da auch eine enge Bindung gehabt und man ist aus der Region gekommen und von daher würde ich es jetzt in den ersten zwei Spielen vielleicht ein bisschen unangebracht finden, aber das ist ja jetzt nun schon wirklich das wievielte Spiel, dass sie gegeneinander spielen. Keine Ahnung, da muss man jetzt nicht auf Jahre hinweg nicht jubeln, glaube ich. Und ja, wie du es richtig gesagt hast, der ist jetzt auch nicht komplett ausgerastet und es war dazu noch ein richtig schönes Tor, ne? Also das macht man ja auch nicht alle Tage. Mir ist es auch mal gegen Cottbus passiert, das war dann auch schon das vierte oder fünfte Spiel, glaube ich. Und dann ja, hatte ich das Bedürfnis, zu unserem Physio zu laufen und weil der mir echt unter der Woche den Arsch gerettet hat, sonst hätte ich nicht spielen können. Und weiß ich nicht, ob da jetzt auch einige sauer waren oder so, aber man, manchmal ist man auch in der Euphorie des Spiels und freut sich einfach nur tierisch darüber. Und ja, also ich würde es nicht zu hoch hängen. Man kann sicherlich da Ansatzpunkte finden, aber wie gesagt, das war jetzt auch nicht das erste Spiel, seit er gewechselt ist. Und von daher halte ich das noch für im Rahmen.
Klar, bei manchen Spielern ist das natürlich dann auch eine spezielle Motivation. Vielleicht ist man nicht so im Frieden von dem ehemaligen Verein gegangen und spielt jetzt das erste Mal, fühlt sich besonders motiviert. Und dann jubelt man natürlich ganz extrovertiert. Das war ja bei Goretzka jetzt alles nicht der Fall. Ich finde, klar, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Aber ich habe da mit dem Jubel von Goretzka am Samstag überhaupt kein Problem gehabt. Glaubst du, dass die Schalker ein Problem haben, wen sie jetzt am Freitag gegen Hertha ins Tor stellen? Also wenn du mich fragst, Schubert oder Nübel, ich glaube, Nübel wird spielen.
Ich glaube, ich habe einen passenden Tweet irgendwo vorhin gelesen. Ich glaube sogar, dass Manuel Neuer zitiert wurde, der gesagt hat, also selbst ein Markus Schubert in absoluter Topform hätte an dem Tag nicht verhindert, dass Schalke da verloren hätte. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Der hat sicherlich zwei Fehler gemacht, das weiß er selbst, das ist klar.
Und er leitet mit seinem ersten Fehler natürlich auch die Niederlage irgendwie so ein.
Das kann man natürlich so sehen.
Den zweiten, den kannst du vergessen.
Ja, das kann man natürlich so sehen, aber Mann, ey, der ist jung, der Kerl. Ich bin kein Freund davon, die jungen Kerle da direkt nach ein, zwei Fehlern mal über die Klinge springen zu lassen und dann zu sagen, hey, jetzt muss aber der andere wieder rein. Mann, das ist auch eine Philosophiefrage. Nübel ist nächstes Jahr weg, das ist sicher. Und was willst du jetzt machen? Willst du den, nur weil du denkst, dass Nübel jetzt für den Moment der vielleicht bessere Torwart ist, aber du musst ja im Nachhinein auch über die Saison hinaus mit Schubert planen. Was wäre das für ein Zeichen an den, wenn der jetzt merkt, ey, der Rückhalt ist doch nicht so groß und das ist jetzt doch nicht so, wie ich gedacht habe. Also ich wäre jetzt kein
Freund
von.
Aber ganz ehrlich, wenn das Leistungsprinzip herrscht, und das Leistungsprinzip entscheidend ist, dann müsste also eigentlich Nübel drinstehen. Denn Nübel hat sich, mit Ausnahme der roten Karte gegen Frankfurt, nichts zu Schulden kommen lassen. So, ja, hat ordentlich gehalten,
doch,
hat großen
Verein.
Anteil daran, dass Schalke dort oben steht.
Das hast du vergessen.
Ja, aber er hat ja keine Bananen oder keine Äpfel geklaut. Sein Vertrag läuft aus, er hat ihn nicht verlängert. So. Also ja, ich weiß, wir haben das gleiche Problem wie im Vorjahr hier in Dresden. Ich bin da hin und her gerissen. Im Grunde genommen müsste doch jetzt der spielen, der dir eine gewisse Sicherheit garantiert und mit dem du die Ziele in dieser Saison erreichen kannst.
Aber das wissen wir ja bei Nübel auch nicht, Jens. Das ist ja das Ding. Wir haben ihn ja noch nicht spielen sehen, seitdem die Nachricht raus ist und seitdem dieser ganze Shitstorm über ihm eingebrochen ist. Da haben wir ihn ja auch noch nicht spielen sehen. Und ich glaube nicht, dass das so spurlos an ihm vorbeigeht. Also dann wäre er so eine Art Roboter, wenn das nicht an einem spurlos vorbeigeht.
Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Shitstorm-Light im Gegensatz dazu, was Manuel Neuer mitgemacht hatte damals, als der bekannt gegeben hat, dass er zu den Bayern geht. Weil ich glaube, da waren die Kollegen in Gelsenkirchen noch ein bisschen sauer, weil der war eben nun Ultra, der kam aus Gelsenkirchen. Das ist ja bei Nübel alles nicht der Fall. Der kommt aus Paderborn. Der ist dann zu Schalke gewechselt. Also würde ich da schon nochmal differenzieren. Wie gesagt, ich glaube, speziell nach dem Spiel am Samstag, er wird Nübel spielen lassen. Weil der garantiert ihm, dass sie jetzt erstmal in dieser Saison die Ziele erreichen, sprich vielleicht auch in der Champions League dann in der kommenden Saison spielen. Und ich bin mir noch gar nicht so sicher nach dem Samstag, ob Schalke dann in der kommenden Saison sofort sagt, Schubert ist unsere Nummer 1 oder ob sie einen starken Keeper noch dazu holen und dann sagen, okay, das Rennen ist offen.
Na, hatten sie nicht gesagt, Fährmann kommt auch zurück und dann sind sie erstmal gut aufgestellt mit einem erfahrenen und mit einem aufstrebenden jungen Torwart?
Möglicherweise, aber möglicherweise holst du dann auch einen Keeper, der ja jetzt vielleicht irgendwo an einen anderen Verein ausgeliehen ist. Zum Beispiel, sag mal, diesen Zex Steffen von Düsseldorf, der aktuell ja auch angeschlagen oder verletzt ist, der hat zuletzt in der Hinrunde stark gehalten und könnte auch ein Kandidat sein. Aber das habe ich jetzt nur einfach aus der Luft gegriffen, um Gottes Willen, nicht, dass ich jetzt hier Gerüchte streue. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Schalke auf der Torwartposition sich umschauen wird.
Na, das kommt sicherlich auch noch sehr, sehr entscheidend darauf an, wie es jetzt laufen wird. Also ich meine, wenn Nübel jetzt eine Chance kriegt und auch nicht überzeugt, dann wieder Schubert eine Chance kriegt und der dann vielleicht auch nicht so den stabilsten Eindruck macht, dann kann das am Ende bestimmt so passieren, dass Schalke da nochmal drüber nachdenkt. Aber jetzt gerade eben, glaube ich schon, Schalke hat jetzt in dem Jahr wieder so ein relativ, also ich meine, außer die Tönnies-Aktion, aber so vom Sportlichen her und vom ganz engen Kern, damit meine ich so Trainer, Mannschaft, hat schon einen guten Eindruck gemacht und einen relativ ruhigen Eindruck gemacht. Und von daher würde es mich jetzt echt überraschen, wenn sie sich das geben und Nübel reinstellen. Also es würde mich wirklich überraschen. Ich würde es echt nicht machen an deren Stelle. Und ich glaube auch immer noch nicht, dass sie es machen werden. Aber
Jetzt bin ich noch gespannt auf den Freitagabend.
Das wirst du mir auch direkt wieder aufs Brot schmieren, wenn es nicht
wird,
so wäre.
Es wird definitiv wieder einen kleinen WhatsApp-Verkehr zwischen Schuppan und Umbreit geben. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Also einer von uns beiden hat am Freitag recht. Also das wird sehr, sehr lustig werden. Also ich sag Nübel, du sagst Schubert. Ja. Bin gespannt.
Ja, ich auch.
Wir lassen uns überraschen. Richtig starke erste zwei Spiele hat Erling Haaland hingelegt. Du hast ihn ja möglicherweise im letzten Jahr noch so ein bisschen eher in Leipzig gesehen. Ich finde ja, er hat sich richtig entschieden, weil Borussia Dortmund ein konkretes Problem eben auf der Position hat oder hatte. Also der wird ja aktuell nur eingewechselt und macht innerhalb von wenigen Minuten seine Buden. Schon richtig beeindruckend. Auch seine Körpersprache, seine Statur und das Ganze mit 19 Jahren. Ich sag natürlich auch, Alcacer ist das Jahr zuvor gekommen und ist auch immer eingewechselt worden und hat die Buden gemacht. Aber ich sehe bei Erling Haaland noch ein bisschen mehr dahinter.
Ja, also ich meine, das ist schon Wahnsinn, ne? Da will ich jetzt auch nicht in jede Superlative reintreten, die da jetzt schon überall benutzt wurden. Aber das Gesamtpaket ist schon echt sehr stimmig, muss man wirklich sagen. Die Abgezocktheit, die körperliche Statur, die Athletik, die er dann hat, ne? Also gefühlt hat man ja beim letzten Tor jetzt, was er aus dem Spitzenwinkel gemacht hat, dass der Ball erstens zu lang war.
Wahnsinn, oder?
Und dann kam da gefühlte 7 Meilenschritte, die er da gemacht hat. Und dann war er auf einmal vorm Torwart am Ball. Und dann hat er noch die Abgeklärtheit gehabt, den ganz entspannt von fast der Torauslinie dann reinzudrehen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also das gibt's nicht so oft, ne? Das ist ja auch, der hat in seinem halben Jahr, der ist 19 Jahre alt, der hat über 30 Tore geschossen, jetzt schon in dieser Saison. Das ist doch Wahnsinn. Also da muss man halt einzig und allein aufpassen, dass der Junge das alles noch einordnen kann. Was der jetzt wird, das ist ja wie so ein riesiger Traum, den er hat. Erst bei Salzburg und jetzt wechselt er zu Dortmund und macht einen Dreierpack nach dem Reinkommen und dann noch einen Doppelpack zu Hause vor der Wand. Das ist doch Wahnsinn. Also, der hofft wahrscheinlich, dass er gar nicht aufwacht aus diesem Traum. Das ist ja das Schöne.
Ich bin mal gespannt, wie lange wir den in Deutschland haben. Also bin ich wirklich gespannt, weil irgendwann, das ist uns beiden klar, wird er nach England wechseln. Ich glaube, das ist sein großer Traum. Und ich glaube, Deutschland ist für ihn so eine Zwischenstation. Und er hat ja mit Raiola nun einen der bekanntesten Berater. Ich glaube, da sind schon ein paar Absprachen getroffen worden. Und Raiola wird bestimmt am Transfer den ein oder anderen Euro verdient haben und kann jetzt zweimal warm essen am Tag. Der gute Berater von Erling Haaland. Aber ich denke, das kann momentan Borussia Dortmund da etwas verknusen, nachdem der so eingeschlagen ist, der Norweger. Gehen wir mal in die zweite Liga. Wenn ich dir im November den Namen Pellegrino Matarazzo gesagt hätte, hättest du da sofort gewusst, um wen es sich handelt und sofort was mit dem angefangen zu gewusst?
Nee, hätte ich wirklich nicht. Obwohl ich von mir selbst auch behaupte, dass ich relativ gut informiert bin, aber ohne das jetzt respektlos zu meinen, habe ich wirklich noch nicht gehört davor.
Nee, ging mir genauso. Ich dachte, Pellegrino wäre und war ja Co-Trainer oder so Verbindungsglied damals in der Nagelsmann-Ära in Hoffenheim, auch jetzt noch bis zum Schluss, vor allen Dingen im Nachwuchs tätig gewesen bei der TSG und jetzt also Trainer beim VfB Stuttgart. In unserer letzten Ausgabe 2019 hatten wir ja so ein bisschen gemutmaßt, was könnte dort passieren. Wir beide mal einer Meinung, haben gesagt, na, eigentlich sollten sie den Tim Walter noch eine Chance geben. Was man jetzt so im Nachgang aus Stuttgart hört, heißt das halt wohl, er hat nur sein System spielen lassen und das hat halt überhaupt nicht funktioniert und deshalb hat man sich dann mal wieder entschieden, den Trainer zu beurlauben oder eben zu entlassen. Matarazzo, hört man am Namen, ist italienischstämmig, ist aber groß geworden in den USA und versucht den Stuttgartern natürlich jetzt den Walter so ein bisschen auszutreiben und zu sagen, okay, jetzt spielen wir aber schön nach meiner taktischen Marschroute. Da kam ihm sicherlich die Winterpause zugute.
Ja, der Zeitpunkt war dann natürlich, wenn man das denn machen will, da haben wir ja schon lang und breit immer besprochen, der war dann günstig, der Zeitpunkt, und da gab es jetzt auch echt genügend Trainingseinheiten, in denen man ja seine Philosophie den Spielern näher bringen kann. Natürlich kann man es nachher erst beurteilen, wenn man Punktspiele sieht, weil Testspiele sind Testspiele und das ist alles schön und gut, wenn das da gut klappt, aber da habe ich schon zu viel gesehen, dass mich das jetzt irgendwie nachhaltig beeindrucken würde. Und deswegen bin ich sehr neugierig zu sehen, was er da jetzt ändern will und wie das funktionieren wird.
Mittwochabend 18:30 gegen den ersten FC Heidenheim. Das ist dann sehr unangenehm. Dritter gegen Vierter. Mhm. Sollten sie nicht verlieren, die Stuttgarter. Und na klar wünschst du dir als neuer Trainer auch einen gelungenen Einstand. Von daher ist das schon mal, ich finde, so ein richtungsweisendes Spiel, was noch gehen könnte, weil ich glaube, Stuttgart hat keine Lust, wieder eine Relegation zu spielen. Nee. Die wollen schon Erster oder Zweiter werden.
Ja, und lass mal die Arminia am Dienstagabend gewinnen, dann sind die schon auf 37 weg. Und dann hast du auf jeden Fall
gegen Bochum.
Ja, genau, dann hast du noch.
Sind sie nicht Außenseiter?
Nee. Bochum sind, da sind immer sehr enge Spiele gewesen in der Vergangenheit. Die gingen auch relativ verschieden aus. Also da gab es nie den klaren Sieger. Terodde ist zum Glück nicht mehr da. Der hat damals ein Bochumer Trikot gegen uns immer in relativer Häufigkeit getroffen. So, von daher, ich glaube, das Hinspiel wurde relativ klar gewonnen und deswegen hoffe ich auch, dass sie da jetzt schön vorlegen können.
Ich lege mich mal fest, Hannover 96 wird in den Aufstiegskampf nicht mehr eingreifen. Aber was die dort gemacht haben, ganz ehrlich, also, ich dachte, nee, das gibt's doch gar nicht. Also, ich habe die Meldung im Trainingslager in Spanien, ich war ja mit Dynamo im Trainingslager gelesen, dachte, hä, gibt's doch gar nicht. Also Jan Schlautraff wurde beurlaubt und Gerhard Zubert, mit dem man sich vor dem Arbeitsgericht gestritten hatte, oder immer noch streitet, weil der hat gesagt, nö, der hat gegen seine Beurlaubung geklagt. Der ist dann zum Nachfolger von Jan Schlaudraff beordert worden. Also ganz ehrlich, man kann ja über Martin Kind vieles sagen. Der hat sicherlich auch einiges geleistet in Hannover. Aber der reißt momentan sein möglicherweise fußballerisches Denkmal aber mit beiden Händen ein.
Ja, also wir waren gerade am Flughafen angekommen, als die Meldung dann als Push-Nachricht bei mir kam. Und ich war da auch ein bisschen ratlos zurückgeblieben. Ich habe so direkt unserem Sportdirektor Daniel Sauer gezeigt. Und wir waren beide so ein bisschen sprachlos, was man jetzt aus der Nachricht interpretieren sollte. Und ich weiß nicht, ob dann oder ein tieferer Plan dahinter steht, weil so aus logischer Sichtweise macht das alles überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es da arbeitsrechtliche Sachen gibt, die man irgendwie beachten muss oder die man da jetzt nicht sieht an unserer Stelle. Aber also
Kotschak kommt wohl mit Zuber gut klar. Ach so. Das hört man immer wieder. Also die beiden verstehen sich wohl gut.
Okay. Ja, mal gucken, wie lange das dann hält und was das jetzt wirklich, also ich meine.
Er hat ja dann gleich die ersten Spieler geholt, also das kann man ja nicht sagen, dass der dann gesagt hat, okay, jetzt gucke ich erstmal wieder, dass ich einen Schlüssel bekomme für mein Büro, dass ich erstmal wieder Zugänge bekomme, sondern der hat ja dann sofort gehandelt, also, aber es ist alles ein bisschen mysteriös, was da bei Hannover 96 abgeht, muss man wirklich so sagen.
Ich meine, einerseits wäre es ja auch mal, wenn es jetzt wirklich klappen sollte, dann wäre es ja auch irgendwie keine Ahnung, mal ein Zeichen, dass man auch wieder zusammenfinden kann, auch wenn man sich mal irgendwie uneins ist. Aber also dadurch, dass es so ungewöhnlich ist, hat es bei mir auch erstmal eher, oder hat mich nachdenklich zurückgelassen, sagen wir mal so. Ich weiß auch noch nicht, was ich da davon halte.
Sollte es jetzt ein tieferes Zeichen sein für das Klima auf Arbeit, als vielleicht auch im Privaten, wenn man sich mal streitet dann und die Scheidungspapiere fast schon unterschrieben hat, dann soll man vielleicht dann doch nochmal sagen, ach komm, Schatz, wir versuchen es einfach nochmal.
Ja, so in der Art.
Vielleicht bloß im zweiten Berufsweg Therapeut. Ich würde mit dir ganz gerne noch über Dynamo Dresden sprechen. Mhm. Ja, ich weiß, wir haben in der Hinrunde häufig über Dynamo gesprochen. Und ich war auch häufig grunddepressiv, das gebe ich gerne zu, was Dynamo Dresden betraf, aber es gab auch nicht viel Anlass für Optimismus. Und als ich ins Trainingslager geflogen bin, habe ich die Wahrscheinlichkeit des Abstiegs von Dynamo Dresden ja auf 80% geschätzt. Nach der Rückkehr ist es weniger geworden, ist es bedeutend weniger geworden. Ich weiß, es hat sich an der Tabellenkonstellation nichts geändert, es sind immer noch 7 Punkte Rückstand, aber es hat sich endlich etwas bewegt. Ich finde, die Mannschaft ist enger zusammengerückt und man hat Transfers gemacht. Und nicht nur einen, sondern 5 Stück. Ich finde, das sind alles interessante Spieler, die gekommen sind. Natürlich ragt der Tscheche Josef Huschbauer heraus, der mit Slavia Prag in der Champions League gespielt hat und der aus den ersten Testspielbeobachtungen wirklich einen sehr, sehr interessanten und guten Eindruck hinterlässt. Ja, Sebastian hat gerade gesagt, Testspiele sind Testspiele und Pflichtspiele sind Pflichtspiele, aber man erkennt da auf jeden Fall was. Und ich finde, das ist ein Spieler, den Dynamo so sehr, sehr lange nicht mehr gehabt hat, weil er die Bälle fordert, sie anzieht, sie verteilen kann und eine gewisse Struktur hat. Ich sag mal so, ich glaube, an der Führungsstärke und dem Leadership, also da hat Dynamo sicherlich nicht ganz so viel getan, aber vielleicht hat man das jetzt auf mehrere Schultern verteilt. Und wie gesagt, wenn man es hinbekommt, mit einem Sieg am Mittwoch gegen Karlsruhe zu starten, zieht man ja Karlsruhe auch wieder mit nach unten, dann ist auf jeden Fall etwas möglich. Und heute Abend werden die Fans zum Training kommen, auch da entsteht was, der Zusammenhalt ist da auch wieder größer geworden. Es gibt eine große Plakatkampagne hier in Dresden, wir zusammen jetzt, und ich habe das Gefühl, man will es auf jeden Fall nochmal versuchen und man will sich nicht kampflos geschlagen geben in den verbleibenden 16 Spielen. Und wie gesagt, wenn am Mittwoch gewonnen wird gegen Karlsruhe, steigen die Chancen auf den Klassenhalt auf jeden Fall weiter und meine Hoffnung wächst auch weiter. Wie siehst du es, Sebastian?
Also ich finde, dass viele richtige Entscheidungen getroffen wurden. Zuallererst natürlich mal, dass jetzt mit den neuen Spielern zusammen dann auch einen richtigen Kapitän gewählt wurde, der aus der Mannschaft kommt und der quasi auch die meisten Stimmen bekommen hat, so wie ich das gelesen habe. Korrigiere mich bitte, wenn es
Florian Ballas falsch ist. Genau. Hat bei der Wahl zum Mannschaftsrat die meisten Stimmen bekommen. Also, und Ebert ist zum Vizekapitän bestimmt worden. Genau, so ist das.
Genau, also hat er auch das Vertrauen der Mannschaft, das ist erstmal ganz wichtig. Und es gibt nicht immer diese blöde Hin- und Her-Denkerei, wer ist jetzt, wer von denen, die genannt wurden, steht jetzt auf dem Feld und wer müsste das jetzt sein? Florian Ballas, wenn er fit ist, ist Kapitän und spielt, das ist gut. Ich glaube, das ist auch wichtig für eine Mannschaft, dass es da einen gibt, an dem man sich hochziehen kann und der ein Ansprechpartner ist und ja, dass einfach die Mannschaft Bescheid weiß. So, die Neuzugänge finde ich alle schlüssig, ehrlich gesagt. Patrick Schmidt ist jemand, der sich natürlich in der zweiten Liga noch beweisen muss, das ist klar, aber wir haben schon diverse Testspiele gegen Heidenheim gemacht und ich habe Spiele gesehen von Heidenheim, wo er gespielt hat. Ich glaube, das ist ein sehr engagierter Spieler mit einer guten Physis, der in Saarbrücken gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor ist. Terracino ist für mich...
Und der auch nach hinten mitarbeitet.
Genau, der viel, viel läuft, wirklich, der sehr viel unterwegs ist und ein richtiger Arbeiter für die Mannschaft ist. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und Terracino kann ein Unterschiedsspieler sein, glaube ich. So ein Spielertyp, den man in Dresden immer gemocht hat. Einer, der Zug zum Tor hat, der Abschlüsse findet und der einfach auch so ein grundlegendes Selbstvertrauen hat. Und wie du gesagt hast, natürlich der absolute Königstransfer dann, wie spricht man es aus? Huschbauer?
Ja.
Huschbauer. Ja, es hat Das hat gefehlt, ein Leitwolf, an dem sich alle orientieren. Ich glaube, mittlerweile wird schon fast zu viel erwartet von ihm, so wie ich das gehört habe oder so wie ich das lese und höre. Ich hoffe, dass er dem nur halbwegs gerecht werden kann, weil dann wäre es natürlich schon eine Sensation, dass man so einen Spieler überhaupt bekommen hat. Und ja, jetzt nochmal mit André Petrak und wer war der Letzte?
Gottsvedonjo, der Offensivspieler, genau. Der aus Dänemark gekommen ist.
Von dem habe ich auch gute Sachen gehört. So, von daher, das passt für mich alles. Ich glaube, es war auch nötig, diese Anzahl an Spielern zu holen. Und jetzt braucht man eben trotzdem noch diesen, das ist jetzt der Anfang ist gemacht quasi und das ist alles schlüssig, aber jetzt geht es darum, das erste Feuerwerk zu zünden und am besten jetzt zu Hause. Und diese Plakataktion fand ich auch super. Das hat mich auch mitgerissen sozusagen, nur beim Schauen des Plakats schon. Und ich kann wirklich nur hoffen, und ich meine, man sagt ja jetzt, klar ist das ein Must-Win-Spiel. Das ist eigentlich, das weiß auch jeder. Ich hoffe, dass...
Ist es schon.
Stimmt schon. Ich meine, Bochum hat auch 20 Punkte. Ne? Das heißt nicht, selbst wenn du es verlierst, heißt es nicht, dass es danach sofort aus ist, aber es macht es natürlich ungleich
schwerer. Nein, aber es
danach
könnte so die Initialzündung geben. Und du musst in dieser Woche, du hast ja jetzt Karlsruhe, dann Heidenheim und Darmstadt, eigentlich 6 Punkte holen. Ja. Und wenn du diese 6 Punkte holst, dann bist du im Spiel, ja, aus meiner Sicht.
6 Punkte, also da muss man auch nicht großartig drum rumgehen, die müssten es schon sein, weil du musst ja auch diese Euphorie entfachen, die dann ja zweifelsohne entstehen wird, weil man merkt ja, wie du gerade selbst gesagt hast, die Leute sind auch bereit dazu, das entfachen zu lassen, sobald sie die kleinsten Anzeichen dafür merken, dass da was entsteht und entstanden ist jetzt im Trainingslager und in der Pause. So, von daher, ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht und dass ich das sehen kann.
Das geht mir genauso. Also ich bin wirklich ja auch gesundheitlich angeschlagen nach Spanien geflogen. War Jahresbeginn ein bisschen kränklich und so. Und als ich zurückkam aus Spanien, war ich nicht nur gesund, sondern wieder voller Hoffnung. Und Patrick Ebert hat ja die Rechnung aufgemacht. 4 Spiele, aus 4 Spielen immer 7 Punkte. Dann wären das 16 Spiele haben wir noch, 28 Punkte, sagt er, dann sind wir gerettet. Das ist seine Rechnung. Das bedeutet halt, 2 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage darfst du dir dann erlauben. Interessante Rechnung, wie ich finde, gehen viele Spieler mit bei Dynamo. Sebastian sagt ja immer so schön, naja, vielleicht braucht man ja gar keine 40 Punkte. Aber besser ist es, wenn man auf die 40 Punkte hinplant.
Ja, na klar, da bist du mit 40 bist du sicher dabei. Also da brauchst du auch nicht Relegation spielen. Aber klar, wir werden sehen. Es gibt verschiedene Konstellationen, es haben ja wirklich viele Mannschaften, auch wenn man denkt, ne, Karlsruhe 20, Bochum 20, Hannover, Darmstadt, Pauli 21, die stehen ja quasi auf derselben Stelle alle. Ein Punkt ist nichts. Die müssen erstmal alle so viele Punkte holen, dass die alle auf 40 kommen. In den letzten Jahren brauchtest du selten 40 Punkte, um es zu schaffen. So, von daher.
Vor 2 Jahren schon.
Ja, selten, habe ich ja gesagt. Ich habe nicht gesagt nie.
Immer wenn Dynamo Dresden dort richtig tief drin steckt, brauchst du aber 40 Punkte. Dynamo ist schon mal mit 40 Punkten abgestiegen. Also von daher lieber sicher gehen.
Aber 27 Punkte, ich glaube, dass das schon möglich ist. Das ist natürlich ambitioniert und das ist, wenn man an die Hinrunde denkt, natürlich im Moment scheint es eine echt sehr, sehr schwierige Aufgabe zu sein. Aber wenn du einmal im Flow bist, dann können auch viele Punkte relativ schnell zusammenkommen. Und was in Dresden möglich ist, das muss ich keinem großartig erklären. Da muss man sich auch nicht ganz, ganz tief mit Dresden beschäftigt haben und mit den Fans, um zu wissen, dass da was Besonderes passieren kann zu jeder Zeit, egal zu welchem Zeitpunkt im Spiel und außerhalb der Spiele auch. Da ist ganz, ganz viel möglich und deswegen denke ich, dass das machbar ist, auch wenn es immer noch sehr, sehr schwierig ist. Aber du sagst es selbst, der Glaube ist bei allen wieder zurück und das ist erstmal der wichtigste Grundstein, glaube ich. Den Rest müssen die Jungs jetzt machen.
Ich hoffe, ich bin im nächsten oder übernächsten Rasengeflüster nicht gleich wieder grundfrustriert. Dein alter Spezi Yannis Nikolaou ist jetzt zum Innenverteidiger umfunktioniert worden. Macht er ganz gut, muss man sagen. Defensiver Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger hat es ja schon häufiger gegeben. Könnte mir vorstellen, auch aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Kevin Ehlers, dass das eine Option ist. Auch bei Petrak, den man gestern verpflichtet hat, gibt es die Möglichkeit, der könnte defensives Mittelfeld als auch Innenverteidiger spielen.
Ja, Jani kann es eigentlich auf viele Positionen hinstellen und der wird zu einem hohen Prozentsatz immer sein Zeug machen. Und würde ich mir jetzt als Innenverteidiger überhaupt, der hat alles, was du brauchst. Der hat die Grundschnelligkeit, der ist kopfballstark, der hat einen guten Aufbau, wenn er muss. So von daher, also da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich glaube, dass das auch ein sinniger Move sein kann. Ich glaube auch, dass Kauczynski da sich ein bisschen mehr Stabilität dadurch vielleicht sogar erhofft, weil er ja schon, es gab selten Spieler, gegen die ich, gibt es das Wort ungerne gespielt habe, weil das tut immer weh gegen den und der hat echt ein super Zweikampfverhalten, den rückst du auch nicht so leicht beiseite und an dem gehst du auch einfach nicht, also entweder er hat den Ball oder er hat dich in den Mangel genommen meistens, also so von daher glaube ich schon, dass das Sinn macht.
So, Sebastian, dann gehen wir mal in die dritte Liga. Hat denn der Kapitän der Würzburger Kickers schon mit Felix Magath mal einen Tee getrunken?
Haben wir noch nicht, aber wir haben uns schon ein paar Mal gesehen.
Okay, habt ihr schon miteinander geredet oder schon euch einen Termin ausgemacht?
Haben wir noch nicht, aber da gab es natürlich jetzt ganz, ganz viele wichtigere Sachen, als jetzt mit mir erstmal zu reden, alles kennenlernen, alles viel mit den Verantwortlichen vor allen Dingen sprechen und wir Spieler, wir waren ja auch genug beschäftigt mit viel trainieren und gut vorbereiten, auch wenn es jetzt natürlich im ersten Spiel nicht zu den erhofften 3 Punkten gereicht hat, aber ja, das wird sich schon noch ergeben.
Das soll was ganz Spezielles sein, wenn man im Büro von Felix Magath sitzt. Ich weiß gar nicht, wer das erzählt hatte. Ich glaube, Mats Hummels war es in seinem Podcast. Der hat doch erzählt, dass das einen durchaus wuschig macht, wenn man junger Spieler ist. Vor allem, er muss damals junger Spieler gewesen sein, als er im Büro saß bei Felix Magath. Und er hat die ganze Zeit in diesem Tee gerührt, mit dem Teebeutel und nichts gesagt, sondern nur sein Gegenüber beobachtet. Also sei da auf der Hut, Sebastian. Sebastian, ich glaube aber, du bist ja auch passionierter Teetrinker, oder?
Ich bin ein Teetrinker, ja, da könnten wir uns wahrscheinlich ein bisschen
unterhalten. Da habt ihr ja schon mal eine Gesprächskultur, genau. Ja. Also da habt ihr auf jeden Fall schon mal ein Einstiegsthema. Erklär mir mal, er ist jetzt quasi der Fußball-Oberboss von Flyer Alarm, soll sich hauptsächlich um Würzburg kümmern. Ich glaube, die sind noch in Mödling in Österreich engagiert. Was ist sein Aufgabengebiet? Er hat bei der Pressekonferenz ja wohl gesagt, Trainer kommt wohl primär in diesem Fußballerleben nicht mehr in Frage.
Genau kann ich dir das auch nicht sagen, Jens. Das
okay.
Habe ich auch nur das aus der Presse entnommen und aus den Erklärungen, dass er eben mit seiner Erfahrung und seinem Know-how und seinen Kontakten zur Seite steht und da wichtiger Tippgeber und wichtiger Ansprechpartner ist und bestimmt die ein oder andere Tür für uns öffnen kann. Also ich glaube, dass das im Großen und Ganzen eine gute Sache für uns ist, weil ja Felix Magath ist nicht nur als Spieler unglaublich erfolgreich gewesen, sondern auch als Trainer. Und da verkennt man jetzt vielleicht so ein bisschen, dass seine 2 letzten Stationen jetzt vielleicht nicht so sehr erfolgreich waren, aber davor war er doch über viele Zweifel erhaben. Und von daher können wir uns als Würzburger Kickers, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir so einen haben, der uns da unterstützen möchte.
Doppeltes Double mit dem FC Bayern, oder? War doch
Double
so.
Und Wolfsburg-Meisterschaft.
Also, ja, Wolfsburg, die, denke ich, trauern Schalke, ihrem Felix Magath dann auch noch. Ja, auf jeden Fall. Also hat schon einiges erreicht in seiner Karriere. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, er wird sicherlich demnächst auch mal mit eurem Trainer zusammensetzen, Michael Schiele. Wenn ich das richtig gelesen habe, läuft dessen Vertrag dann im Sommer aus. Also auch da wird es sicherlich Gespräche geben, wie es da dann weitergeht. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Projekt. Und was ich gehört habe, ist, dass möglicherweise in der Transferphase, die ja dann nur noch bis 31. Januar geht, auf jeden Fall noch was passieren soll bei euch, vor allem in der Defensive, weil er ja auch ein bisschen verletzungsgeplagt seid.
Wo das jetzt genau passieren wird, Jens, kann ich dir noch nicht sagen. Ich bin da selbst gespannt, wie es jetzt ablaufen wird. Es sind noch ein paar Tage sind es noch. Und ja, klar, also warum nicht? Wenn es den Kader verbessert und unsere Chancen auf Siege erhöht, dann kann sowas Sinn machen. Und ja, ich lasse mich da genauso überraschen wie du, Jens. Ich bin da jetzt sehr, sehr beschäftigt im Moment mit vor allen Dingen der Aufarbeitung jetzt der Niederlage vom Wochenende und auch der Vorbereitung an sich bis zum Spiel am Wochenende, so, ich hatte gar nicht so viel Zeit drüber nachzudenken und das ist ja auch nicht meine Hauptaufgabe, so, von daher überlasse ich das.
Nö, du bist Kapitän, also du musst gucken, dass die Mannschaft auf dem Platz funktioniert über die 90 Minuten und dass da alles läuft. Genau. Und ja, wie gesagt, ich glaube, Unterhaching ist jetzt nicht euer Lieblingsgegner. Gibt es das eigentlich, dass man sagt, okay, wir haben Mannschaften, die uns einfach nicht liegen? Also Unterhaching scheint so ein Fall zu sein.
Ja, es gibt es. Es gibt es in beide Richtungen. Es gibt Mannschaften, die uns liegen, gegen die wir immer gut aussehen und auch am Ende meistens gewinnen. Aber es gibt, ja, Unterhaching war jetzt eigentlich eine ausgeglichene Sache. Letztes Jahr haben wir 2 von 3 Duellen gewonnen, weil wir haben ja noch im Toto-Pokal gegeneinander gespielt. Jetzt haben sie 2-mal hintereinander gewonnen. Ja, auch wenn und sicherlich ein Sieg vergönnt gewesen wäre, aber ja, Fußball ist halt nicht, leider nicht hätte wenn, und die haben es gemacht, die haben die wenigen Chancen, die sie hatten, zum Sieg genutzt, und wir ja haben aus der tollen Ausgangslage, die wir uns mit dem 1-0 erarbeitet hatten, uns dann selbst geschwächt und selbst mit unnötigen Aktionen ins Hintertreffen gebracht. Und der Schiri hat auch nicht seinen besten Tag gehabt, obwohl ich jetzt gerade noch trotzdem sagen möchte, dass das auch möglich gewesen wäre zu gewinnen ohne die Hilfe vom Schiri. So, von daher sind wir immer noch sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt auch lange Zeit leider, weil wir erst Montag wieder spielen. Von daher
in Großaspach.
Das wird jetzt ehrlich auch eine lange Trainingswoche, in der wir viel aufarbeiten können und auch müssen. Und da nochmal letzte Sachen vielleicht nochmal anpassen können, die uns jetzt um den Sieg gebracht haben. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir das dann hinkriegen.
Duplizität der Torreihenfolge bei eurem Spiel wie beim Spiel Magdeburg gegen Zwickau. Ja. Zwickau hat 60 Minuten keine Schnitte gesehen. Also die konnten sich beim Fußballgott bedanken, dass sie nur 0-1 zurücklagen. Und dann innerhalb weniger Minuten das Spiel komplett gedreht und damit den Trainereinstand von Peter Wollitz aber mal ordentlich versaut.
Ja, ich habe mir die Zusammenfassung auch nochmal angeschaut und ja, das war schon unglücklich, glaube ich, aus Magdeburger Sicht. Da hat man schon eigentlich echt einen sehr, sehr guten Start ins Spiel erwischt und danach hat man verpasst, das 2-0 zu machen. Und Zwickau ist dann halt wirklich so eine Mannschaft, die braucht dann nicht zu viele Chancen, um so ein Spiel auch mal zu drehen, und hat dann vor allen Dingen auch die Qualität und die Robustheit, am Ende das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Und ja, Magdeburg steht mit derselben Punktzahl wie wir da, so haben sich sicherlich auch anders vorgestellt. Die waren im selben Ort wie wir im Trainingslager, und ich habe mir das Spiel gegen Aue zum Beispiel angeschaut, und ja, da war Pele Wollitz schon, wie er leibt und lebt, an der Seitenlinie in vollem Gange, und ja, ist sicherlich nicht nur er, sondern auch ganze Umfeld, ganze Mannschaft enttäuscht jetzt über den Start. Aber es ist im Großen und Ganzen trotzdem nur ein Spiel, und deswegen sollte man auch nicht jetzt direkt alles über den Haufen werfen und denken, alles war schlecht, sondern ruhig bleiben und nächstes Mal besser machen.
Der Kapitän hat doch irgendwo jetzt vor dem Spiel gegen Zwickau gesagt, hat Pele Wollitz bringt uns weiter. So einen Trainer haben wir gebraucht. Mhm. Habe ich auch ein bisschen gestutzt. Jetzt stehen sie mit 27 Punkten da. Können die sich noch erlauben, nach oben zu schauen? Oder ist der Zug mit der Niederlage gegen Zwickau jetzt endgültig abgefahren?
Ich weiß es nicht. Jens, in der dritten Liga geht alles so schnell. Du bist wieder nur 2-3.
Ja, ich frag dich ja. Du kennst dich aus. Du spielst in der dritten Liga.
Ich weiß es auch nicht, Jens. 2-3 Siege hintereinander. Dann bist du auf einmal wieder auf 4-5 Punkte dran. Und dann ist wieder alles möglich. Aber im Moment scheint es natürlich schon. Mannheim hat 36. Das sind schon 9 Punkte. Klar, das ist natürlich schon eine Hausnummer. 9 Punkte musst du erstmal aufholen. Nicht nur aufholen, sondern du musst ja danach auch weiter kräftig punkten. Grundsätzlich traue ich es ihnen schon zu, aber es ist doch relativ unwahrscheinlich, glaube ich.
Weißt du, wer am kommenden Sonntag gegeneinander spielt?
Nee.
Mannheim gegen Magdeburg.
Ach so.
Wenn Magdeburg da verliert, war es das dann? Oder dann wären es ja 12 Punkte.
Ja, also das wäre dann natürlich... Ja, da sind so Spiele in der Saison, wo man gern davon spricht, dass die richtungsweisend sind. Und ja.
6 Punkte spielen?
Ja, also klar. Ich meine, du kannst gegen den direkten
Für Magdeburg schon.
Du kannst gegen den direkten Konkurrenten natürlich extrem verkürzen. Und von daher ist es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig.
Das ist ein Thema für das Rasengeflüster am kommenden Montag. Hast du mitbekommen, du darfst dir jetzt wahrscheinlich noch einen neuen Streamingdienst zulegen, denn RTL hat sich die Rechte für die Europa League und die neu zu schaffende Conference League ab 2021 geholt. RTL hatte ja schon die Rechte fürs Free TV, aber die haben jetzt auch die Rechte fürs Free als auch fürs PTV. Also da ist das so nicht zum Zuge gekommen. Bedeutet, TV Now kommt dann wohl zum Zuge. Also es ist so ein Streamingdienst von RTL. Und du hast ja alle Streamingdienste, die mit Sport zu tun haben. Kannst du dir jetzt noch einen weiteren dazulegen. Amazon kommt noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann alles brauche. Also ob ich mir dann einfach mal die Europa League knicke. Also und nur noch das Spiel, was im Free TV kommt, ab Viertelfinale anschaue. Ich habe jetzt immer mal in diese Saison reingeschaut bei The Zone. Aber ob ich mir das dann noch gebe, keine Ahnung. Weil ich will nicht 25 Anbieter haben.
Ja, da schlage ich, glaube ich, in dieselbe Kerbe wie du. Also das werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, weil ich jetzt auch nicht so der riesen Euroleague-Fan bin. Und von daher lasse ich das trotzdem in Ruhe auf mich zukommen, aber jetzt so spontan.
Ist ja erst 2021.
Spontan würde ich jetzt erstmal sagen, brauche ich nicht.
Die Nachspielzeit.
Was ich mir auf jeden Fall anschauen werde, ist in der Nacht zum kommenden Montag Super Bowl 54. Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers. Ich wage mal die kühne Prognose. Es wird mehr Punkte geben als die lausigen 16 Punkte vom letzten Super Bowl, als ja die Patriots gewannen. Ich will den Patriots-Fans nicht zu nahe treten. Die haben ja auch den sechsten Ring dann geholt. Alles schön und gut. Aber ich glaube, dieses Mal gibt es mehr Action. Action gibt es sicherlich auch in der Halbzeit mit Shakira und Jennifer Lopez. Aber Action gibt es davor und danach. Also da gehe ich fest davon aus. Kansas City will den zweiten Triumph im Super Bowl. San Francisco könnte zum sechsten Mal die wichtigste Trophäe im American Football gewinnen, könnten damit mit New England und mit Pittsburgh ausschließen, die auch schon sechsmal gewonnen haben. Aus meiner Sicht mit Patrick Mahomes, der aktuell beste Quarterback, der auch in den Playoffs überragende Leistung gezeigt hat, sowohl gegen Houston als auch gegen Tennessee, der also mit seinen Kansas City Chiefs mit einer überragenden Offense gegen die bockstarke Defense von San Francisco, die haben auch keinen ganz schlechten Quarterback mit Jimmy Garoppolo, der dazu beigetragen hat, dass eben San Francisco in dieser Saison wieder in die Playoffs gekommen ist und jetzt halt auch in den Super Bowl. Es spielen auch so ein bisschen die unterschiedlichen Ideologien eine Rolle. Also San Francisco sucht es mehr mit dem Laufspiel, Kansas mehr mit dem Passspiel. Andy Reid, der Trainer von Kansas City, ist noch so ein bisschen der ungekrönte Head Coach in den USA, hat viele Siege errungen, aber eben noch nie den Super Bowl gewinnen können. War einst einmal mit Philadelphia im Finale, verlor damals gegen New England. Und beim Head Coach von dem Gegner von San Francisco, von Shanahan, der lastet noch so ein bisschen das Trauma. Du erinnerst dich vielleicht vom Atlanta-Spiel gegen New England an. Da war er nämlich der Offense-Koordinator von Atlanta. Die führten ja damals mit 28-3, haben das Ganze dann am Ende noch verloren. Also ich freue mich drauf, auf das Spektakel in Miami bei den Buchmachern. Kansas leichter Favorit, aber ich denke mal, es könnte ein ausgeglichener Showdown werden, tue mich momentan mit einer richtigen Prognose noch schwer. Für mich ist Kansas auch ganz, ganz leichter Favorit.
Ja, für mich verliert das alles ein bisschen an Reiz, weil ich es nicht gucken kann, weil wir, wie gesagt, schon angesprochen, Montag spielen und das dann natürlich, ja, jenseits meiner Möglichkeiten steht, dass ich das schauen kann und von daher, ja, das Spiel lebt ja von Quarterbacks und von Starspielern. Also denke ich, dass das natürlich echt ein interessantes Duell wird. Mahomes, da habe ich schon echt viele Motivationsreden auch gehört. Ich glaube, dass der das absolut in sich hat, dass das so ein Natural Leader, wie man so schön sagt, ist. Und ja, von daher würde ich auch, wie du sagen, minimaler, aber wirklich nur minimaler Vorteil für die Chiefs, aber ja, beim Super Bowl, da hat man schon so viel erlebt, da kann alles möglich sein. So von daher würde ich fast trotzdem sagen 50-50.
Ja, also das sollte man sich auf jeden Fall reinziehen in der Nacht zum Montag, wenn man nicht ausgerechnet am Montag einen wichtigen Termin hat, so wie der Kollege Schuppan. Aber der kann sich ja dann vielleicht am Montagmorgen, wenn der Trainer nichts dagegen hat, mal in einer halben Stunde in der Zusammenfassung anschauen. Ich glaube, das sollte drin sein. Also gehst ja nicht zum Friseur. Von daher denke ich, wir hören uns auch am nächsten Montag wieder. Haben wir ja schon häufiger gehabt, dass Sebastian Montagabend gespielt hat und wir trotzdem aufnehmen konnten. Darauf freue ich mich sehr. Und dann hoffe ich natürlich sehr, dass wir mit erfreulicherem beginnen können als in der heutigen Folge. Für mich geht's am Mittwoch, wir haben schon drüber geredet, hier in Dresden zum ganz, ganz wichtigen Spiel gegen Karlsruhe. Sonntag spielt Dynamo dann in Heidenheim. Da bin ich nicht mit dabei, weil der HCL Florenz, die Handballer, zeitgleich spielen und ich da hier in der Handballhalle gebraucht werde. Aber ich werde am Montag wieder dabei sein beim Rasengeflüster. Das ist fest versprochen. Sebastian, uns allen eine gute Woche. Genießen wir das Leben und hören uns am nächsten Montag hoffentlich wieder.
Ja, Jens, mach's gut, mein Lieber. Ich hoffe, dass wir uns mit toller Laune am nächsten Montag hören. Vor allen Dingen deinerseits, weil ich werde ja noch nicht wieder im Einsatz gewesen sein bis dahin.
Ich habe den Wink mit dem Zaunsfall verstanden. Mhm. Tschüss, Sebastian.
Ciao.
Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.